Ich mag die Berge sehr.
So wie es die berufliche als auch die familiäre Situation es zulässt, bin ich weg. Zurzeit, mit zwei kleinen Kindern, beschränkt sich das auf ein verlängertes Wochenende mit den erwachsenen Männern meiner Familie. Und das tut allen gut, die dann da mitgehen, weil die alle dann sagen, ach, ist mal gut, dass die ganz Kleinen nicht dabei sind. So war es eben auch im Herbst 2016 im Allgäu. 4 Tage waren wir an der Nagelflugkette unterwegs. Ihr braucht gar nicht so lange dahin hinstarren. Ich schwätze mich schon passend, keine Angst. Ich erkläre, was das für ein Festessen ist. Besondere Beachtung verdient bei einer Mehrtagestour die Versorgung mit ausreichend Wasser und Essen. Ist ja logisch. Nicht zu viel, weil man alles ja tragen muss, aber doch ausreichend und mit einem gewissen Puffer für den Notfall. Wenn Hütten auf dem Weg liegen, wie in diesem Fall, entschärft sich das Ganze natürlich dramatisch. Dann musst du eben kein Müsli-Riegel abends essen, sondern wie in dem Fall dort einen Krustenbraten. Da tauscht man gerne. Nach einer guten Nacht im Staufner Haus stand eine mehrstündige Wanderung an. Leider regnete es an diesem letzten Tag in Strömen. Wir waren nass bis auf die Haut, trotz Gore-Tex und was man alles so anhat. Aber mit der Aussicht auf das Tagesziel, die Gärenalpe, die sogar eine Sauna im Angebot hat, ging es doch munter auf und ab durch das Nassgraue. Im Lauf des späten Nachmittags standen wir dann vor der Gärenalpe. Der Name stand drüber, aber es sah alles nicht so aus wie im Internet gebucht. Gärenalpe stand wirklich oben drüber, aber es war allenfalls eine im Sommer bewirtschaftete Alm. Jetzt war alles dunkel. Es war zu und kein Mensch war in der Nähe. Und dann stehst du da. Du bist nass, hast 7 Stunden Laufen in den Beinen, hast eigentlich Hunger. Und die anderen wussten ja, du hast gebucht und gesagt, das ist cool da, da ist Sauna und so. Eine große Pleite. Erst in der Recherche zu Hause fiel mir dann der Fehler auf. Es gab 2 Alpen gleichen Namens. Wir standen vor dem besseren Heuschober im Bundesland Vorarlberg. Die luxuriöse Variante unserer Unterkunft lag aber 30 Kilometer Luftlinie entfernt im Bundesland Tirol. Ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Nach 2 weiteren unplanmäßigen Stunden Abstieg in tiefere Lagen, wo wir geöffnete Häuser vermuteten, wurden wir von einer alten Frau dann schließlich aufgenommen und wir bekamen ein trockenes Lager für die Nacht. Das eigentliche Problem war aber jetzt das Essen. Wir hatten ja kalkuliert mit was Warmen. Und dann ging es darum, wer hatte noch was im Rucksack drin nach 3 Tagen. Dementsprechend frisch war das auch, wenn man sich so eine Salami vorstellt, ne, die schon 2 Tage in einem warmen Rucksack mitgetragen wurde. Wenn man auf Käsespätzle und Schnitzel hofft und dann das vorfindet, naja. Doch es hat gereicht. Diese Mischung aus Müsli-Riegel, Salami und, das ist jetzt kein Witz, Magentee, warum auch immer hatte mein Vater 3 Beutel Magentee dabei. Die hätten weder für ihn jetzt zur Behandlung gereicht, noch für uns alle, ne? Aber er hatte 3 Beutel Magentee dabei. Das war nicht berauschend, aber es ging. Ausgesprochen dankbar für die Bewahrung und die unerwartete Lösung beteten wir abends über das, was der Herr noch geschenkt hatte an Manna, ne, was auch da war. Wir sind gut versorgt, musste ich denken. Vermutlich wartet auf die meisten von uns gleich ein Mittagessen. Vielleicht gibt es auch noch einen Kaffee und Kuchen und das Abendessen ist auch nicht mehr weit. Ich muss heute, da mein Bruder noch Geburtstag hat, aufpassen, dass ich nicht zu viel reinschaufel. Neben Nahrungsmitteln können wir pausenlos auf Strom, Heizung, Internet, sauberes Wasser, Autos und zugreifen. Das ist für unsere Breiten überhaupt kein Thema. Für die allermeisten. Wir sind gut versorgt. Und das sage ich nicht in einem anklagenden Ton. Keine Angst, das gibt jetzt keine abgewandelte Öko-Predigt, was wir jetzt tun und lassen sollen oder so irgendwas. Das schlichte Faktum, was man jetzt gerade abspürt, was man erlebt, ist, wir sind gut versorgt mit dem, was wir haben. Dafür können wir dankbar sein. Ich nehme uns heute mit in einen kurzen Auszug aus diesem Psalm, den wir zu Anfang gehört haben. Und ihr seht den Text jetzt hier vorne. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen, und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Der ganze Psalm beginnt mit einer klaren Aussage oder Ansage, ein Loblied von David. Kann man in Vers 1 finden. Ich habe euch hiermit eher in die hinteren Verse mit hineingenommen. Damit ist über den Charakter des Psalms schon viel gesagt. Das Lob ist das bestimmende Thema. Darum geht's. Und David macht das nicht abgehoben. Er verliert sich nicht in einem Schwall überirdischer Bilder, dass du denkst, oh, wo war der denn unterwegs? In welchen Karton hat der denn greifen dürfen? Ne? So. Wenn wir das Lob Davids genau anschauen, entdecken wir darin seine tiefe Bodenständigkeit und Verhaftung in dem, was er so erlebt hat. Er jubelt und preist Gott mit kunstvollen Worten, aber er verankert es, er macht es fest an Dingen, die er so selber erlebt hat. Diesen großen Gott hat er für ihn erlebbar erfahren, ganz spürbar in hunderten von Situationen, als Jugendlicher am Königshof bei Saul, auf der Flucht und in seiner Zeit als König. Daher datieren manche Ausleger diesen Psalm eher an das Ende seines Lebens, könnte sein. Sein Lob steht unter der großen Überschrift, die wir in Vers 6 finden. Ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Also er jubelt nicht irgendwie so in die weite Ferne, sondern ich will erzählen, und damit muss ich ja mit jemandem in Kontakt sein, wie groß du bist. Warum loben wir Gott? Warum habt ihr eben mitgesungen? Das Normalste von der Welt ist die natürliche Dankbarkeit. Du bist dankbar, weil was passiert ist, was einfach Dankbarkeit auslöst in dir. Ich bin Gott vielleicht auch dankbar, weil er etwas in meinem Leben, im Leben eines anderen getan hat, im Gemeindeleben oder wo ich auch immer gerade bin. Dass es dann wirklich wie aus mir rauskommt, ich bin dankbar. Dankbarkeit, dieses Lob, das funktioniert eigentlich nicht ehrlich auf Knopfdruck. Es kommt wirklich aus innen heraus. Ich bin dankbar, weil ich ehrlich dankbar bin. Und wenn es nur ein zerbröselter Müsli-Riegel ist, der aus meinem Rucksack schon Guten Morgen sagt. Das ist, glaube ich, ein gesunder und ein ehrlicher Lobpreis. Wie ist es denn jetzt mit Gottes Versorgung? Weil klassisches Thema für heute, ne? Versorgung und Dank und so. Wir schauen uns diesen Abschnitt noch einmal kurz an. Unter dieser Vorgabe Gottes Versorgung. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen, und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in allem seinen Handeln und in all seinen Taten. Wie gesagt, Davids Lob und Dank ist in der Praxis begründet. Und das durchzieht diese Verse, das durchzieht den ganzen Psalm. Und er macht hier eigentlich auch wieder sehr klare Aussagen, wie das mit Gottes Versorgung eigentlich ist. Der Herr stützt alle. Gebeugte richtet er auf, er gibt Speise, er öffnet freigebig seine Hand, er sättigt, er ist gerecht und er ist gütig. Diese Beispiele hören sich gut an. Und wenn man Spruchkarten hat, die man zu Geburtstagen verteilt, da stehen so Sachen drauf. Und die tun gut und die sind wichtig, dass wir sowas rumgeben. Diese Beispiele entsprechen eben dem, was David von Gott kennengelernt hat. Diese Beispiele entsprechen den Erfahrungen vieler, vieler anderer seit dieser Zeit. Es ist ein ehrliches Lob. Es hört sich alles gut an, aber ihr merkt schon, ich rede Richtung einem Aber. Es hört sich alles gut an, aber deckt es sich wirklich mit deiner Erfahrung? Wenn ich hier beschreibe, was David erlebt hat, könnte man ja sagen, schön und gut, David, prima. Bei mir ist das aber alles ganz anders. Ist es deine Wahrnehmung, deine Erfahrung? Diese Frage kann sich doch aufdrängen, wenn man das so liest. Erlebe ich Gott als den, der mich stützt, der aufrichtet, der versorgt, der freigebig ist, der satt macht? Erlebe ich Gott als gerecht und gütig? Und wenn ich es nicht erlebe, Was ist, wenn ich es zwar hier erlebe, aber wenn ich in die weite Welt hineinschaue, erlebe ich es eben dann vielleicht doch nicht, was ich da so sehe? Nachvollziehbare Anfragen, oder? War David abgehoben? War er nicht doch in irgendwelchen wilden Sphären unterwegs? War vielleicht seine Zeit doch besser und ruhiger und schöner? Gab es eine heile Welt damals, die mir und heute und uns heute unbekannt ist? Oder macht David so als König und sagt, oh, solange ich nur meinen Gott habe, ist mir doch egal, wie es im Rest der Welt aussieht. Es muss doch einen Weg geben, wie das, was er schreibt, wahr ist. Und das, was ich erlebe oder vielleicht auch nicht erlebe, trotzdem zusammenpasst. Und auf diese kleine Reise möchte ich uns mitnehmen. Eine erste Frage, die ich an diesen Text stelle, wer ist denn hier gemeint? Und am Anfang des Psalmes macht David das klar. Er spricht zu Leuten, die schon sichtbar mit Gott was anfangen können. Er redet also nicht irgendwo in die Fußgängerzone hinein, wo die Leute vielleicht gar nicht wissen, wer ist Gott eigentlich. Er redet mit Leuten, er fordert sie auf, dieses Lob, was sie in sich haben, doch herauszulassen, die Gott schon kennen. Also von irgendeiner irgendwie gearteten Gemeinde der Gläubigen geht er aus. Sie loben Gott bereits. Sie sind aufgefordert, den anderen, die Gott noch nicht kennen, davon weiterzusagen. Zweite Anfrage. Gab es wirklich diese heile Welt zur Zeit Davids? Aus diesem Psalm lesen wir, Vers 14, also das seht ihr es nicht, aber wir sind in diesem Abschnitt. Es gab Gläubige, die zu fallen drohten. Er stützt ja welche. Also war ja irgendwer in einer Vorwärtsbewegung. Ging es da um welche, die im Schnee ausrutschen? Nee. Es geht um Menschen, die geistlich unsicher werden. Im Moment des Zweifels ruft ihnen David durch diesen Psalm wieder neu zu. Ja, vielleicht hast du den Eindruck, du bewegst dich im Fall. Aber schau doch mal zur Rechten und zur Linken. Dort sind welche, die dich jetzt halten können, weil sie diesen klaren Blick noch auf mich haben. Gott ist auch jetzt schon da. Auch wenn du meinst, du fällst. Auch wenn du es in diesem Moment nicht sehen kannst. Ich bin da. Lass dich tragen von mir. Aus dem Psalm lesen wir, dass es auch Gebeugte gab. Und das war kein Fall für den Orthopäden. Das sind Leute, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit womöglich zum jüdischen Volk Leid erfahren. Die vielleicht öffentlich sagen, ich glaube an diesen Gott, und die Nachbarn alle sagen, wie kannst du nur? Die runtergedrückt werden, die gebeugt sind, die eine Last nicht mehr tragen können. Das sind die, denen das Leid die Luft zum Atmen nehmen will. Sie bringt Gott wieder in eine aufrechte und eine atemfreundliche Position. Ihr Blick muss weg von dem starr Fokussierten auf das Leid, wieder geradeaus auf Gott gehen. Ein Phänomen, was ich in der Seelsorge immer wieder neu finde, wo es die einen gibt, die sagen, ja, mir geht's nicht gut. Und ich weiß auch nicht, wie ich da drüber kommen soll, aber ich gucke auf Jesus. Und die anderen, die sagen, ich gucke nur noch auf meine Krankheit. Und dann wird es total schwierig, den Blick zumindest ein kleines Stückchen gemeinsam zu heben. Wenn wir weiter da hineinschauen, lesen wir, dass es um wirtschaftliches Wohl und Wehe geht. Von Regen und Sonne waren die damals unglaublich abhängig und sind wir übrigens auch wenn wir das gar nicht so merken. Dafür musste Gott sorgen. In dieser Abhängigkeit befanden sie sich. Ganz dramatisch sehen wir das im Alten Testament bei Ruth oder bei Elia, wenn mal der Regen ausbleibt. Trockenheit machte damals sofort arm und ließ die Menschen hungern. Ebenfalls lesen wir aus dem Psalm, dass es Arme gab. Sie brauchten einen Fürsprecher und einen Versorger. Und das war eine zentrale Aufgabe, die nicht der König hatte, alleine, sondern alle im Volk, wie man aus 5. Mose 10 lesen kann. Und neben den Dingen, die wir direkt aus diesem Abschnitt herauslesen können, kann man zum Beispiel aus 1. Könige 5 erfahren, dass es sehr wilde Zeiten waren. David will einen Tempel bauen und dann bekommt er gesagt, dass das nicht geht. Und sein Sohn bekommt später gesagt, du weißt, dass mein Vater David nicht ein Haus bauen konnte, dem Namen des Herrn seines Gottes, um des Krieges willen, der um ihn her war, bis der Herr seine Feinde unter seine Füße gab. Davids Zeiten waren weder heiler oder unsere Zeiten heiler wie also wie man sich vielleicht mehr meinen kann. Daraus kann man eben kein Argument gegen Gott ziehen, zu sagen, es war damals alles viel besser und heute ist es viel schlimmer. Ich glaube, jede Zeit hatte so ihre Not. Und in diese Not hinein handelt Gott immer wieder an Einzelnen, am Volk. Das sieht David und das freut ihn herzlich. Wir können davon lernen, wir leben damals wie heute in einer Welt, die fernab ist von Gott, in einer gefallenen Schöpfung. Und das werden wir eben nicht ändern können. Das Gute, das es trotzdem in der Welt gibt, ist letztlich Ausdruck der Gnade Gottes. Wir tun gut daran, dieses Gute in den Blick zu nehmen, uns daran zu freuen und Gott zu danken. Wo wir Not lindern können, haben wir als Christen die Aufgaben dazu. Nichts zu tun und sich ins Jammern über die schlechte Welt zu verlieren, ist die eigentliche Sünde. Wir wissen doch, wo das Gute, das Perfekte zu finden ist. Doch bei Gott. Dritte Anfrage. Wo ist Gottes Gerechtigkeit angesichts großer Not in der Welt, wenn doch hier davon die Rede ist, dass der Herr gerecht ist? Ein schwieriges Thema, was wir heute natürlich nicht erschöpfend behandeln können. Ihr habt ja jetzt zwei begabte Theologen im Haus, die ihr mit dieser Frage konfrontieren könnt. Aber vielleicht ein erster Ansatz. Für eine Vielzahl von Leid gibt es eine schlichte Erklärung. Es sind Menschen, die anderen Menschen Böses tun. Hilfe vorenthalten, sie ausbeuten, ihre Rechte berauben. Das tut ein Mensch dem anderen Mensch an. Die Verantwortung dafür trägt der Mensch, der es tut. Es ist Gnade, dass Gott die Verursacher nicht sofort zur Verantwortung zieht. Das mag uns unfair vorkommen. Aber wenn wir zum Beispiel an den Zachäus denken, der wissentlich die Leute beschissen hat, die an ihm vorbeigezogen sind. Und er ist eben nicht bei dem ersten Mal tot umgefallen, sondern erst zu dem Zeitpunkt, als Jesus vor ihm steht, fällt ihm das wie Schuppen aus den Haaren. Und er sagt, Mensch, ich muss umkehren, ich muss zurückgehen, ich muss die Dinge wieder gut machen. Das ist Gnade. Und Gott lässt es zu, obwohl er Zachäus schon lange hätte strafen können. Bei allen logischen Argumenten zur Gerechtigkeit Gottes bleibt dennoch ein Graubereich. Dinge, wo man einfach nicht sagen kann, warum und wieso ist das jetzt so. Gott mutet es uns zu, dass wir wissen können, er ist heilig und gerecht. Und dass es Leid gibt, was nicht von Menschen verursacht wird, wo keiner eine Schuld dran trägt und ja, wir eigentlich keine Chance haben. Und gleichzeitig haben wir die Aufforderung Jesu, dem Leben hier eben nicht den absoluten Stellenwert beizumessen. Ein Graubereich, der mitunter schwer zu tragen ist. Gottes Versorgung, wenn es ans Eingemachte geht. Damit meine ich nicht jetzt irgendwelche Pflaumen einmachen, sondern wenn es ans Innerste geht. Augenscheinlich sind wir mit all den Dingen gut versorgt, die man so braucht, die man durch die Futterklappe hier vorne reinschieben kann. Aber was ist, wenn es ans Eingemachte geht? Gottes Versorgung bezieht sich eben nicht nur auf materielle Dinge. Die Gleichung, je mehr Vermögen und je mehr Wohlstand, desto gesegner ist der Christ, die stimmt einfach nicht. Das ist gelogen. Gottes stetige Versorgung betrifft vor allem den seelischen Bereich. Er ist nicht dafür da, dich besonders reich zu machen. Und wer viel Geld hat, da sage ich immer, der hat auch eine besondere Verantwortung damit. Das ist eben so. Die Stürzenden und die Gebeugten aus dem Psalm sind hier gemeint. David kennt es aus eigener Erfahrung, was es kostet, diesem Gott treu zu sein. Und er hat Anfang seines Lebens viel Prügel dafür bekommen. In wie vielen Psalmen klagt der Gott seine Situation, wo scheinbar Ungerechte über ihn triumphieren? Wie kann das sein, sagt er an verschiedensten Stellen. Wie klagend ist Asaf in Psalm 73, er dann zum Schluss sagt, und dennoch bleibe ich stets an dir. Aber bis dahin, viele, viele Verse, wo er sagt, boah Herr, es nervt. Wie mühevoll erlebt er sein Dasein. Schwierige Zeiten sind für uns, sind für mich nicht einfach. Diese Zeiten gehören aber zum Leben als Christ dazu. Sie gehören auch zum Leben eines Nichtchristen dazu, aber die treffen sich nicht in Gemeinden. Und das ist das, was man hier vielleicht und überall in Gemeinden eben deshalb mehr mitkriegt, weil du miteinander im Gespräch bist. Man betet füreinander. Und dann hast du den einen, boah, so viel Leid.
Manchmal nimmt mich das wirklich mit und zieht mich nach unten. Wenn ich in zu vielen Krankenhäusern war, zu vielen Altenheimen war und dann auf einmal denke, boah, ja, was denn jetzt? Dann bin ich froh über eine quirlige Jungscharstunde, wo es über Tisch und Bänke geht. Das gehört beides zum Leben dazu. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Bei einem Christ gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich schwierige Situationen lösen können. Das ist nicht erschöpfend, was ich jetzt sage, diese fünf Dinge. Aber ich möchte uns ein Stück weit einen Blick dafür öffnen und wie man manches vielleicht auch einordnen kann. Wirklich fünf kurze Sachen. Erstens, es geht von alleine wieder besser. Vielleicht lag es an meiner begrenzten Wahrnehmung. Ich habe mich aufgeregt wegen irgendwas, aber so heiß wird es gar nicht gegessen, wie es erst aussah. Bei meinen Jungs erlebe ich das. Was für die, wo eine Welt zusammenbricht, da denkst du als Erwachsener, oh, sind doch bloß Legosteine. Aber das hast du als Erwachsener auch. So schlimm war es vielleicht gar nicht, du hast nur nicht richtig hingeguckt. Zweitens, es gibt eine reale geistliche Durststrecke. Aber du bist selber in der Lage, dich wieder bewusst in Gottes Gegenwart hineinzustellen. Du hast dich nur aus Gedankenlosigkeit weggedreht. Es gelingt dir wieder regelmäßig im Gottesdienst zu sein, zu beten, in der Bibel zu lesen. Und du merkst auf einmal wieder, wie Gott deutlich in dein Leben hineinspricht. Und dass es heilend ist für deine Situation. Drittens, es gibt eine reale geistliche Durststrecke, die hausgemacht ist. Das sind Dinge in deinem Leben, wo du weißt, das ist nicht okay. Das fände Gott nicht prima, wenn wir uns jetzt gegenüberstehen. Aber du tolerierst es. Und wunderst dich gleichzeitig, dass Gott schweigt. Wir merken, es passt eben nicht zusammen. Hier helfen die Umkehr, eine Neuorientierung auf Jesus, der dir doch mit Gnade entgegenkommt. Viertens, es gibt geistliche Durststrecken, wo die Ursache nicht klar erkennbar ist. Wie wichtig sind dann die anderen, die vielleicht von außen auf dich, auf deine Lage zugucken können, drauf gucken können. Wie wichtig ist da das Gebet, obwohl keiner einen Plan hat, dass man aber zusammen die Sache vor Jesus hinstellt. Und wir haben die Zusage Jesu aus der Bergpredigt, dass Gott gerade in dieses Kämmerlein hineinschaut und dieses Gebet hört. Fünftens, es gibt geistliche Durststrecken, die ihre Ursache im psychologischen Bereich haben. Ich habe eine Zeit lang jemanden ein Stück weit bekleidet, wo ich irgendwann gemerkt habe, das wächst mir völlig über den Kopf, weil der geistlich Schwierigkeiten hat, da hätte man vielleicht was dran machen können zusammen, aber es waren eigentlich psychologische Probleme, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Und es war gut, dann eben zu sagen, nicht meine Baustelle, geh besser zu jemandem, der eine christlich geprägte Behandlung macht, der Fachmann ist, der dir wirklich helfen kann. Ich bete für dich, das ist das, was ich tun kann. Wie gesagt, nicht erschöpfend, aber vielleicht ein kleiner Einblick da rein, diese fünf Dinge. So kommt, dass wir schon bei der Zusammenfassung sind. Das Erntedankfest lädt ein, über Gottes Versorgung nachzudenken. Ja, der Dank steht im Vordergrund. Und wenn er in jede Birne beißt, die ihr habt, seid Gott dankbar, dass er die habt. Der Psalm 145 ist ein ganz passender Text, so eigentlich ein klassischer Text für diesen Sonntag. Aber er lädt ein, tiefer zu denken, wie Gottes Versorgung eigentlich ist. Sein Lob gegenüber Gott ist für David ganz ehrlich, weil es auf seinen Erfahrungen mit ihm basiert. Oder er auf andere guckt, wo er genau weiß, sie sind mit Gott unterwegs und sieht, was Gott in ihrem Leben tut. Gottes Versorgung wird im Psalm augenscheinlich recht blumig dargestellt, aber David lädt ein, trotz schwieriger Lebensverhältnisse, sich auf das zu fokussieren, was Gott trotz einer gefallenen Welt Gutes tut. Wir leben in einer Ecke der Welt, die mit allem Denkbaren gut versorgt ist. Das darf uns erst einmal dankbar machen. Es stellt uns aber auch in die Verantwortung zu schauen, wo kommen die Sachen denn eigentlich her? Was ist mit dem Reichtum, den wir haben? Wo können wir helfen? Wo können wir die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, neu hinterfragen? Manche Ungerechtigkeit in der Welt ist schlicht und einfach menschengemacht. Und viertens, Gottes Versorgung ist ganzheitlich. Das ist das eine, was auf dem Teller liegt, und das ist das andere, was viel wichtiger ist. Gottes Reden und Handeln zielt auf unsere Seele eigentlich ab. Durch Bibel, durch Gebet, durch geistliche Lieder versorgt uns Gott mit seinen guten Gedanken. Für geistliche Durchstrecken gibt es eine Fülle an Hilfe, aber hier stehen wir vor allen Dingen in der Verantwortung füreinander, dass wir den anderen im Blick haben, zusammen beten, ein Gespräch führen, mal einen Spaziergang machen oder wie jetzt der neue Gedanke in Langenbach aufgekommen ist, wir machen mal einen Männerstammtisch und trinken eine Flasche Bier dabei. Gucken wir mal, was draus wird. Ich bete zum Schluss und dann haben wir noch ein Lied. Ich bin bei dir. Herr, du bist nicht einfach irgendein Erntegott, der uns die Kartoffeln durchs Wohnzimmerfenster hineinschüttet, wenn wir ja denn die richtige Formel gesagt haben. Du zielst auf die Seele, denn die hungert nach dir, nach deinem guten Wort, nach Hilfe, nach Trost, nach Heilung. Und da möchte ich dich ganz allgemein drum bitten. Du weißt, wer im Einzelnen an welcher Stelle eine Baustelle hat. Vielleicht ist der Tag heute, die nächsten Tage, die Zeit, wo du noch einmal deutlich redest. Danke für deine gute Versorgung. Amen.